Zunächst mal habe ich im September dorthin geschrieben und habe darum gebeten, dass ich eine Studie durchführen dürfte. Dann habe ich bis Ende Dezember nichts gehört vom Paul-Ehrlich-Institut, sondern ich habe plötzlich eine Klageschrift bekommen, dass sie mich angezeigt haben, dass hier eine Behörde selbstherrlich entscheidet, was gemacht werden darf oder was nicht gemacht werden darf. Das heißt, der Staat oder seine Organe, die mischen sich ein, wo sie können und verhindern, dass etwas Vernünftiges passiert. Und das erleben wir an allen möglichen Stellen. Und ich sehe, dass keine der übrigen Parteien in Deutschland da etwas dagegen machen kann. Und deswegen will ich mein Lebenswerk retten und dafür sorgen, dass es weitergeht. Aber wenn man die AfD so verleumdet und solchen unfairen Krieg gegen die AfD führt, dann wird man es eine Weile noch erreichen, dass sie nicht zugekommen wird, dass die Bevölkerung merkt, wie sie von den etablierten Parteien belogen wird und wie sie doch der Bürokratie immer stärker ausgesetzt wird.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin heute zu Gast bei Professor Dr. Winfried Stöcker. Ich begrüße Sie ganz absichtlich mit sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben uns gerade beim Einrichten der Kameras darüber unterhalten, dass ja die ARD diese Anrede untersagt hat. Und wir sind dann auch zu dem Schluss gekommen, dass viele Dinge in diesem Land mittlerweile verkehrt laufen, auch bei den Medien. Deswegen sitze ich heute hier. Ich spreche mit einem Erfinder, mit einem Arzt, Wissenschaftler und Unternehmer. Sie wurden dafür bekannt, dass Sie nicht nur den Flughafen in Lübeck gekauft haben, das Kaufhaus in Görlitz. Nein, Sie haben jetzt auch 1,5 Millionen Euro an die AfD gespendet. Und Sie haben 2020 einen Corona-Impfstoff entwickelt, den Sie aber dann nicht anwenden durften, weil Ihnen das Paul-Ehrlich-Institut untersagt hat. Darüber möchte ich heute sprechen. Danke, dass wir zu Gast sein dürfen.
Ich freue mich sehr.
Wir haben viele Themen und ich möchte gleich mit Ihrer Impfentwicklung einsteigen. Sie haben in der Corona-Zeit, noch lange bevor es einen mRNA-Impfstoff gab, eine Impfung gegen Corona entwickelt, die, Sie sagen, wirksam gewesen wäre, die Sie aber nicht anwenden konnten. Vielleicht können Sie ein bisschen ausholen und auch unseren Zuschauern die Vorgeschichte erzählen. Wie kommen Sie dazu, dass Sie einen Impfstoff entwickeln? Was hat Sie dazu befähigt und wie ist das dann alles abgelaufen?
Ich habe die Firma Euroimmun gegründet, die befasst sich mit der Diagnostik von Autoimmunkrankheiten, Infektionskrankheiten und Allergie. Und im Zusammenhang mit dieser Diagnostik haben wir verschiedenste Antigene identifiziert, isoliert, hergestellt, um entsprechende Antikörper nachzuweisen. Also ich stelle spezielles Masernantigen, stellen wir her, bringen das an eine Oberfläche, lassen das mit dem Patientenserum inkubieren und dann binden sich Antikörper im Serum an diese definierten spezifischen Antigene. Die färbe ich an und kann dann zeigen, es waren Masern-Antikörper da. Also die Krankheit ist vielleicht überstanden oder gerade aktiv. Und so haben wir für alle möglichen Infektionserreger, die ganz genau reagierenden Antigene entwickelt und Tests. Und wir waren in vieler Hinsicht gerade bei diesen neuen tropischen Krankheiten, zum Beispiel Middle East Respiratory Syndrome, also MERS oder Zika, sind wir immer ganz vorne dran gewesen bei Dengue und allen möglichen Krankheiten, haben immer das richtige Antigen gefunden und wir sind dann, also zum Beispiel bei Zika, auch wieder die Ersten gewesen und alle Welt hat darauf geschaut, was wir denn gefunden haben. Und die Amerikaner haben es kopiert, aber das war nicht das Einzige. Wir haben auch, wie Corona aufgekommen ist, sofort die definierten Antigene, die spezifisch für diesen Virus sind, herausgefunden, rekombinant, also gentechnisch hergestellt. Und dann haben wir damit Testsysteme entwickelt und oder hergestellt. Das ist für uns ganz einfach, für andere vielleicht nicht. Aber wir konnten innerhalb von wenigen Wochen, nachdem Corona sich hier etabliert hat, haben wir die Tests gehabt. Wir haben sowohl im direkten Test, wo man also den Virus aus irgendwelchen Abstrichmaterial nachweist, wie auch im indirekten. Das heißt, wir haben im Serum die Antikörper nachweisen können, um die Krankheit oder um zu zeigen, dass eine Infektion gegen Corona vorlag. Wir waren übrigens im westlichen Teil der Welt die Ersten. Das war nicht eine Firma Roche, wie das der Ministerpräsident von Bayern oder der damalige Gesundheitsminister Spahn verkündet haben, sondern wir haben die Tests auch schon zugelassen gehabt in der Zeit, als die gerade damit angefangen haben. Also wir sind.
Die Zeitleiste eingrenzen? Wann war das?
Das war also die Krankheit heißt ja Covid-19, weil sie 2019 festgestellt wurde zum ersten Mal, und wir haben im Januar 2020 die Tests gehabt. Den habe ich.
Da war das ja noch gar kein Thema in Deutschland, da kann ich mich erinnern. In Deutschland und Österreich wurde ja noch berichtet, ja, das ist weit weg, das ist in Wuhan, da ist was passiert auf dem Markt und so. Ja. Aber da haben die Politiker noch keine Vorkehrungen hier getroffen. Aber da haben Sie schon geforscht.
Da waren Sie schon dran. Ich glaube, das war auch schon Januar, Februar, da wurde das als Gefahr erkannt, und wir haben natürlich begonnen, mit Vordringlichkeit dann auch hier die Tests entwickelt. Dann hat sich natürlich im März habe ich das erste Mal probiert, habe das Antigen, was wir sonst für die Testherstellung benutzen, habe ich mir injiziert mit etwas Adjuvans. Und also das ist ein Stoff, den man zusätzlich zum Antigen braucht. Dann habe ich mich immunisiert, und innerhalb weniger Wochen konnte ich dann nach mehrmaliger Injektion zeigen, dass ich hochtitrige Antikörper entwickelt habe, die dann auch in der Lage sind, den Virus zu neutralisieren. Das heißt, man nimmt meine Antikörper, macht eine Zellkultur mit dem Virus, aber die Viren, die greifen dann nicht, die können die Zellen nicht infizieren, weil sie neutralisiert werden durch mein Blut. Und dann bin ich, schnellstens habe ich mich zum Paul-Ehrlich-Institut gewandt, an das Institut gewandt, und habe gebeten, dass ich eine Studie durchführen dürfte, um die Wirksamkeit dieser Impfung zu dokumentieren. Wobei dazu zu sagen ist, ich muss mehrmals nacheinander, sagen wir im Abstand von 2 Wochen und dann noch mal weitere 4 Wochen, das Antigen, was ich mir hergestellt habe, mit einem Adjuvans versetzen. Das Adjuvans hat die Funktion, das ist so eine Salzkristalllösung von Aluminiumhydroxid. Das Antigen, was ich mit dem mische, das bindet sich an die Kristalle. Wenn ich das jetzt injiziere, bleiben die Kristalle am Ort der Injektion liegen, und das Antigen hat dort die höchste Konzentration, und das Immunsystem, da kommen jetzt B- und T-Lymphozyten, die werden dann an dieser Stelle und im Einflussbereich die Lymphknoten, die dann von dort ausgehen, dort werden die Zellen instruiert, und auf dem Wege bekomme ich eine Immunisierung. Das heißt, nach dem zweiten und dritten Mal sind die spezifischen T- und B-Lymphozyten werden dann immer mehr, und dann ist man immun, kann dann von der Krankheit mehr oder weniger nicht mehr angesteckt werden. Und jetzt ist es wichtig, dass man das Antigen nicht allein spritzen kann, weil sich das im Organismus so hoch gleich verdünnen würde, dass das Immunsystem das Antigen gar nicht bemerkt. Also brauche ich beides zusammen. Und jetzt gibt's natürlich eine Rechtslage, dass man nicht einfach irgendeinen Impfstoff in Verkehr bringen kann. Aber wenn ich weiß, dass das noch kein Impfstoff ist, wenn ich das Antigen herstelle und benutze, sondern es wird erst ein Impfstoff, wenn ich das mit dem Adjuvans versetze. Und das kommt uns sehr entgegen, weil wir dadurch dann auch in der Lage sind, ohne eine Genehmigung, der Arzt darf mit seinem Patienten das vereinbaren, der weiß, was dem Patienten hilft und der macht es dann bei dem Patienten. Und er braucht da keine Genehmigung. Er darf höchstens nicht, jemand darf nicht diesen Impfstoff herstellen und in Verkehr bringen. Aber solange es noch nicht miteinander vermischt ist, ist es kein Impfstoff, sondern ein biochemisches Antigen. Also ist der Arzt in der Lage, das zu machen. Das hat das Paul-Ehrlich-Institut viel zu spät erkannt, nämlich erst 2 Jahre später haben sie dann auch an manches Gericht geschrieben, dass es erlaubt wäre. Aber so spät.
Die konventionelle mRNA-Injektion, die man uns jetzt quasi.
Ich würde das nicht als konventionelle mRNA, sondern die
berühmt-berüchtigte
mRNA. Die
war da ja schon dann natürlich gut am Markt eingeführt und verimpft.
Naja, und vor allen Dingen war die Art zu impfen auf dem konventionellen Wege, die ist mehr oder weniger versucht worden zu verhindern, weil sie vielleicht dann diese mRNA-Impfung durchdrücken wollten.
Genau, weil Sie müssen uns ja jetzt noch erzählen, wie das dann genau war. Sie haben eine Studie angefragt, Sie wollten eine Studie machen mit dem Zweck natürlich, Ihre Entdeckung für die Menschen zugänglich zu machen. Aber was war dann die Antwort?
Zunächst mal habe ich im September dorthin geschrieben, und habe darum gebeten, dass ich eine Studie durchführen dürfte. Dann habe ich bis Ende Dezember nichts gehört vom Paul-Ehrlich-Institut, sondern ich habe plötzlich eine Klageschrift bekommen, dass sie mich angezeigt haben in Schleswig-Holstein und haben gesagt, er hat eine Studie durchgeführt oder er hat eine Impfung durchgeführt ohne deren Erlaubnis. Und so musste ich dann mich wappnen und musste mich da zur Wehr setzen. Und im Januar, 6. Januar 2020, bekam ich von einem Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Instituts einen Anruf und er sagte, ach, es tut ihm leid, dass er jetzt erst darauf reagiert, was ich da September geschickt habe, die hätten vielleicht so viel zu tun gehabt. Und was soll ich denn? Wie kann er behilflich sein für so eine Studie? Dann habe ich ihm geschrieben, es ist ein Herr Kichotek, das war der damalige Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, der hat mich verklagt. Jetzt werde ich mit Ihnen natürlich nicht mehr zusammenarbeiten und werde Ihnen möglicherweise Dinge offenlegen, die Sie dann wieder gegen mich verwenden. Also habe ich das bleiben lassen. Aber ich habe im Dezember noch die Leute, die hier im Unternehmen waren, die habe ich mit dieser Impfung versehen, weil sie sich's gewünscht haben und weil sie denn auch diesen Schutz gerne haben wollten. Wobei ich habe da, weil ich dem Rechtsanwalt, der mich hier vertritt, oder einem der Rechtsanwälte zugesagt habe, erstmal, bis das geklärt ist, nicht weiter selbst die Impfung durchzuführen. Dann habe ich befreundete Ärzte gefunden, die dann diese Impfung gemacht haben. Und dann haben wir erstmal 72 Leute geimpft und die haben großenteils hochtitrige Antikörper entwickelt und waren geschützt gegen die Krankheit. Dann sind wir ein paar Wochen später so in der Oberlausitz, da in der Gegend von Görlitz, haben wir in Hagen in Kiesdorf heißt es da, haben wir 370 Menschen, die gerne die Impfung wollten, betreut. Das haben auch wieder andere Ärzte gemacht. Und ich habe aber nur den Leuten erklärt, worum es geht und womit sie rechnen müssen. Also die übliche Aufklärung habe ich durchgeführt, aber die Impfung nicht.
Die übliche Aufklärung ist ja auch wieder relativ, weil ich hatte schon viele Ärzte im Interview, die erklärt haben, dass es ja zum Beispiel bei den Impfbussen gar keine Aufklärung gab, bei den mRNA-Injektionen. Ja? Also da haben sie ja mehr aufgeklärt wie die meisten
Es kann sein, aber die Regel ist schon, dass auch wenn man so eine giftige Impfung wie die mRNA-Impfung durchführt, da wird dann schon aufgeklärt. Und zwar nehmen die sich viel mehr Zeit. Aber wenn ich jetzt 370 Leute habe, die dann geimpft werden wollen, muss ich nicht jedem das einzeln erklären, ich habe da im Großen dann den Vortrag gehalten und ihnen gesagt, worum es geht und welche Gefahren da sind. Und nachdem diese Art zu impfen mit einem definierten kleinen Antigen in Verbindung mit einem Adjuvans ganz viel praktiziert wird, beispielsweise in der Therapie der Allergieerkrankungen, da wird desensibilisiert und da werden solche Stoffe benutzt, ist keine große Gefahr. Das ist ganz klar. Und selbstverständlich betreut man die Leute und achtet darauf, dass ihnen es gut geht nach der Impfung und sie bleiben eine Weile da. Also da ist keine extreme Gefahr. Im Gegensatz zu dem, was wir sonst erlebt haben und wo der Staat behauptet hätte, die Impfungen, die sind völlig gefahrlos. Und dann hat sich dann
wirkungsfrei hat Herr Lauterbach ja wiederholt ständig.
Ja, der Herr Lauterbach, der ist ja dann auch kein richtiger Experte. Dem weiß man auch, wenn man mal Literatur studiert, was Lauterbach vielleicht publiziert hätte, wofür er seinen Professor gekriegt hat, da finden Sie nichts in der Literatur. Also ich habe 800 Publikationen und ich kenne mich wirklich ganz gut aus auf dem Gebiet, aber mit Herrn Lauterbach muss ich gar nicht diskutieren.
Ja. Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, ja, Sie hatten ja auch Kontakt in dieser Entwicklungsphase mit Christian Drosten. Ist das richtig?
Schon, aber das ist dann auch nicht so relevant. Ich meine, es gibt so einige von denen, denen ich das dann gesagt habe, wie das funktioniert und wie erfolgreich wir da sind. Und die haben dann auch sozusagen applaudiert oder sie haben das für gut geheißen. Und da gibt es den einen großen Professor Peters von Göttingen, der ein ganz großer Fachmann der Immunologie ist, der hat sofort gesagt, das ist genau, was wir brauchen und was wir ganz schnell realisieren müssen. Und nachdem ich aber so viel Gegenwind bekommen habe von staatlicher Seite, dann habe ich dafür gesorgt, dass wir jetzt nicht, also keine Studie ist ja nicht erlaubt gewesen. Eine Studie müssen sie genehmigt bekommen, aber die Impfung, wenn sie das selbst herstellen, die brauchen sie sich nicht genehmigen zu lassen. Das steht im Grundgesetz, dass die Ärzte das dürfen. Und da habe ich dann dafür gesorgt oder jemanden, der das liefert, gefunden, sowohl das Adjuvans wie auch das Antigen und habe die Ärzte darauf aufmerksam gemacht, dass sie das dort kaufen können und dass sie dann mit Recht das einsetzen können. Und da gibt es ganz, ganz viele, die davon Gebrauch gemacht haben. Also ist es wenigstens 100.000 Mal verkauft worden. Also entsprechend, die geben das nicht umsonst aus, das Geld, was der Unterstützer, der das da in den Verkehr gebracht hat, aber nicht den Impfstoff, sondern die beiden Substanzen. Da haben viele, waren sehr glücklich und ich habe immer wieder Dankschreiben aus aller Welt bekommen, dass sie froh sind, mit dieser ungiftigen Impfung versehen worden zu sein.
Davon hat man ja medial überhaupt nichts gelesen, dass das dann trotzdem unter die Leute gekommen ist. Das Einzige, was ich immer nur gelesen habe, der Herr Professor Stöcker macht einen illegalen Impfstoff, bekommt es untersagt vom Paul-Ehrlich-Institut. Aber die ganze Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Es gab ja dann sogar ein Gerichtsverfahren und Sie haben eine Strafe bekommen.
Eine Strafe wurde ausgesprochen. Aber dieses Urteil ist nicht rechtskräftig. Das wird auch nicht.
Gegangen.
Das hat auch keinen Bestand, weil letztendlich werde ich vor dem Bundesverfassungsgericht, wenn es soweit kommen sollte, dann Recht bekommen. Das ist unser gutes Recht. Und dieser Richter, der mich da in Lübeck dort, der da ein Urteil gesprochen hat, der hatte sich gar nicht für die Realität interessiert. Der hatte einen riesen Aufwand gemacht und alle möglichen Leute befragt. Aber letztendlich hatte sein Urteil darauf bestanden, ich hätte den Impfstoff geliefert. Und das stimmt aber gar nicht, sondern die haben sich den Impfstoff besorgt, die Ärzte. Und ich habe eine Styroporkiste hineingetragen in unseren Flughafen, wo das stattgefunden hat. Ich habe bei der Organisation geholfen. Ich habe dort die Leute dann aufgeklärt. Ich habe sie dann auch beruhigt, als die Polizei gekommen ist und nach 107 Impfungen das gestoppt hat. Die Styroporkiste die hatte ich dabei, weil ich da ein bisschen Kuchen mitgebracht habe, weil da muss man zwischendurch auch mal was essen. Und das wollte der Richter aber nicht wissen. Der hatte sich von vornherein schon festgelegt. Das ist also auch ein Glanzlicht der deutschen Justiz, was sich dort in Szene gesetzt hat.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1. Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Die haben Ihnen ja tatsächlich eine Strafe von 250.000 Euro. Ist das richtig aufgebrummt?
Das hat er so gesprochen, aber ich brauche das ja nicht.
Sie sind in Berufung. Ja, genau. Aber das hat natürlich Einschüchterungscharakter. Da denken sich viele, dann forsche ich lieber gar nicht an solchen Dingen, weil sonst geht es mir wie dem Professor Stöcker.
Kann schon sein, ja.
Ich darf das jetzt nochmal zusammenfassen von der Zeitleiste, weil das in meinen Augen im Rückblick so dramatisch auch ist, während Deutschland und Europa in den ersten Lockdown geschickt wurde, nämlich im März 2020, vor 5 Jahren, haben Sie schon den ersten biochemischen, antigenbasierten Impfstoff entwickelt und haben den an sich selbst versucht. Es hat funktioniert, Sie haben Antikörper ausgebildet. Dann haben Sie im September das Paul-Ehrlich-Institut.
Den Rest meiner Familie.
Ihre Familie
auch
haben Sie auch
immunisiert. Geimpft. Also 5 Leute sind da immun geworden.
Also der beste Selbstversuch, das ist ja von anderen Wissenschaftlern, die an der mRNA-Injektion geforscht haben, ist ja das Gegenteil bekannt. Die haben gesagt, Sie verabreichen sich das Zeug selbst nicht. Ja. Also da gab es ja die Medienberichte. Also Sie haben es an Ihrem engsten Kreis, an Ihrer Familie ausprobiert. Es hat funktioniert. Sie haben es an anderen Mitarbeitern auf freiwilliger Basis ausprobiert. Es hat funktioniert. Sie haben das.
Die haben sich das gewünscht.
Die haben sich das gewünscht. Ja, natürlich. In der Zeit wollte ja jeder genesen sein, damit man sich auch bewegen konnte.
Ja. Genesen ist man erst, wenn man die Krankheit hat.
Genau, man braucht einen Status. Ja. Und dann haben Sie im September an das Paul-Ehrlich-Institut geschrieben, haben keine Antwort bekommen. Im Dezember kam dann eine Klagschrift. Das war so die Abfolge. Also
und dann noch die Entschuldigung im Januar darauf
von
dem Mitarbeiter, dass es ihm leid tut, die hätten das.
Also ich glaube ja nicht an Zufälle und ich glaube ja nicht daran, dass das übersehen wurde, weil in dieser Phase wurde ja zumindest medial kolportiert die ganze Zeit, dass nach jedem Strohhalm gegriffen wird, der irgendwo auftauchen könnte, um uns aus der Pandemie zu bringen. Aber das wollen wir heute gar nicht weiter spekulieren. Ich danke Ihnen für die Aufrichtigkeit, dass wir diese Sache mal auch chronologisch noch einmal ordnen können. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Teil der Dokumentation, denn die Corona-Aufarbeitung, sie muss ja kommen. Es ist ja unbestritten. Alice Weidel hat das ja auch angesprochen in den letzten Aussagen, jetzt im Wahlkampf, auch im Interview mit mir im Bundestag vor wenigen Wochen hat sie gesagt, wir kommen an der Corona-Aufarbeitung nicht vorbei, weil sehr viele Menschen heute noch an Impfnebenwirkungen leiden und weil es viele Tote gegeben hat, die es nicht geben hätte müssen.
Ja, dabei würde ich gerne noch erwähnen, warum, was da der Hintergrund ist. Ich könnte mir denken, dass dort der Kommerz gar nicht die große Rolle spielt, sondern etwas, was uns sehr plagt, dass hier eine Behörde selbstherrlich entscheidet, was gemacht werden darf oder was nicht gemacht werden darf. In dem Fall hat der Herr Kichotek gehört, da hat ja einer eine Studie durchgeführt. Was machen wir da? Den zeigen wir an. Und eine Studie war das nicht, sondern ich habe uns behandelt nach meinem Gutdünken und zu Recht. Das heißt, der Staat oder seine Organe, die mischen sich ein, wo sie können und verhindern, dass etwas Vernünftiges passiert. Und das erleben wir an allen möglichen Stellen. Ja, also später kommen wir vielleicht.
Da würde ich gleich sogar einsteigen. Ja, ja. Sie sind ja sozusagen Fachmann für Behördenwillkür.
Ja, 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 Moment. Und ich leide unter der.
Sie haben ja wirklich sehr viel Erfahrung in diesem Bereich. Ihr Unternehmen war sehr erfolgreich. Sie sind deswegen vermögend und haben aus dieser Position heraus auch viele Projekte gestartet. Aber dort wird Ihnen überall, wie Sie mir im Vorgespräch erzählt haben, ja etwas in den Weg gelegt. Das ist nicht nur bei der Impfung, wie wir das jetzt zerlegt haben, so gewesen, sondern Sie haben ein altes Kaufhaus in der Oberlaus jetzt in Görlitz gekauft und einen Plan vorgelegt. Sie haben einen Flughafen in Lübeck gekauft und einen Plan vorgelegt. Und überall werden Sie bekämpft. Erzählen Sie uns mal eins nach dem anderen.
Also, wenn Sie wollen, weil Sie es zuerst gesagt haben, in Görlitz, da habe ich zunächst mal um das Kaufhaus herum einige Objekte erworben, die dann mit dem Kaufhaus zusammen ein Ganzes ergeben sollen. Und ich bin jetzt nicht deswegen an dem Kaufhaus interessiert, weil ich da vielleicht eine Immobilie erhalte, die ich dann wirtschaftlich ausnutzen kann, sondern ich möchte gerne das schöne alte Kaufhaus wieder in Funktion sehen. Und heute können Sie da nicht so ohne weiteres einfach da Ware reintun, die Türe auf und dann funktioniert das, sondern Sie müssen Sie brauchen ein Parkhaus, dass die Leute da hinfahren können, dass sie dort einkaufen und wieder weg, dass man praktisch, was die Geschäfte außerhalb, die Märkte außerhalb in der Peripherie der Stadt, was die leisten. Sie fahren mit dem Auto hin, kaufen ein, laden es ein und fahren wieder weg. Das Gleiche müssen Sie in die Stadt ziehen. Und dafür, da musste ich zwei alte Villen erwerben, damit ich dort ein Parkhaus so groß machen kann, dass es funktioniert. Also das ist schon der eine Gesichtspunkt. Und da musste ich schon mal sehr kämpfen. Und dann hat immer sogar die Stadt Görlitz, die ja denn voll auf meiner Seite hier ist, die hat dafür gesorgt, dass der Denkmalschutz, der diese zwei Häuser gerne erhalten wollte, dass er überstimmt wird und dass wir diese Häuser wegreißen dürfen. Naja, dann findet aber der Denkmalschutz noch andere Möglichkeiten, das ganze Verfahren zu blockieren, indem sie sagen, ich möchte, das sind zwei Etagen, ich muss das groß genug machen, damit ich das Angebot darstellen kann, damit das rentierlich wird und dann auch angenommen. Also muss an dem Kaufhaus, da gibt es zwei Etagen oben unter dem Dach, die nicht genutzt waren. Also das eine war eine Rumpelkammer und das andere waren normale Büros. Und da möchte ich gerne, ohne dass sich das Dach gar groß bewegen muss und verändern, da will ich noch zwei Verkaufsflächen hinbekommen. Und gleichzeitig erreiche ich dort, von da oben bekomme ich einen Blick über Görlitz oder in die fernen Berge. Das ist eine Attraktion, wo dann zum Beispiel, es gibt ja jeden Tag 100 Leute, die Görlitz besuchen, und da wird jeder sagen, du musst mal da hochgehen, da kannst du in die überall hingucken, und dann würde das so schick. Und dann können die nicht vorbei an unseren herrlichen Waren, die wir dort hinlegen. Und so kriegt man da wesentlich eine Bereicherung. Und das sagen die ja an dem Dach, da möchten wir jetzt nichts geändert bekommen. Ne? Aber ich muss da ein paar Fenster reinmachen, ohne dass das Haus schwer leidet, sondern auch, das sieht immer noch aus wie früher. Und wenn ich aber nicht in der Lage bin, das zu realisieren. Auch im Keller muss ich ein bisschen noch verbessern und verbinden mit einem dahinterliegenden, wir haben das City Center oder Kaufzentrum genannt. Das muss alles sich fügen. Wenn ich mich so einengen lasse, dann wird's aus dem Kaufhaus nichts. Dann kann, also die haben keine Ahnung, wie man ein Kaufhaus führen muss. Ich will nicht, wie das ein anderer Kaufhausbesitzer da, der aus, ist ja okay, ist Österreich, Innsbruck kommt, der hat dann eben die Dinger da gekauft, die Häuser, und hat sie runtergewirtschaftet. Der hat sich nicht für das Kaufhaus interessiert, sondern der wollte das als Investition und Immobilie benutzen, und dann hat er das an Anwälte oder an irgendwelche Büros dann vermietet, und dann hat er sein sicheres Geld gehabt und war aber hat nichts entwickelt für das Kaufhaus. Und das sollte hier anders gehen. Und wenn ich das nicht so realisieren kann, dann weiß ich ganz genau, da wird nichts draus. Und wer dann vielleicht später das mal führen soll, der wird es dann wieder zur Seite legen, weil es nicht Gewinn bringt. Das muss ja auch Gewinn bringen. Und so wie ich es realisieren will, wird das Gewinn bringen.
Aber das läuft jetzt schon seit, glaube ich, 10 Jahren. Vor über 10 Jahren haben die
das 2013 habe ich das gekauft, aber dann müssen die ersten 4 Jahre, da habe ich erstmal mich so ein ganz kleines bisschen ruhig verhalten und habe noch die verschiedenen Grundstücke dazu erworben, damit ich dann aber das, damit das dann auch realisiert werden kann. Und alles ist, alle Voraussetzungen sind da. Die Stadt Görlitz unterstützt das mit voller Kraft und kann sich nur gegen eine Behörde aus Dresden da nicht durchsetzen. Und die möchten lieber, dass das Kaufhaus verfällt, weil das muss laufen, wenn es denn eine Zukunft haben soll, anstelle, dass sie das Projekt unterstützen.
Der Denkmalschutz ist der Hauptaufhänger in Görlitz und der Naturschutz ist es in Lübeck.
Ja.
Da haben Sie den Flughafen gekauft und ein Konzept vorgelegt, wie er sich weiterentwickeln könnte, wie er überleben könnte. Oder können Sie das beschreiben, wie das, was Ihnen da jetzt widerfährt?
Mir geht es da gar nicht ums Überleben, sondern mir geht es darum, dass hier ein Regionalflughafen entsteht, dass die Leute da aus Mecklenburg-Vorpommern, da gleich in der Nachbarschaft, dass die von hier wegkommen. Und die müssen ja, bisher mussten sie dann bis Berlin, bis Tegel mit dem Auto oder irgendwie dahin fahren. Und dann ist aber jetzt Tegel geschlossen worden. Und dann muss ganz Mecklenburg-Vorpommern, die müssen dann um Berlin rum. Ganz genau. Und da BER liegt im Süden. Also die sind völlig abgekoppelt. Und wenn die über Hamburg dann wegfliegen wollen, dann müssen sie erst mal von Schwerin bis Lübeck kommen und dann noch mal eine Riesenstrecke. Das muss immer 3-4 Stunden muss man einplanen, wenn man eine größere Reise vorhat, weil man da rechtzeitig da sein muss. Dann muss man hier und dort mit Staus rechnen. Also es ist völlig unbequem. Und deswegen ist der Lübecker Flughafen genau richtig. Und den muss man ausbauen. Das wird auch, wenn irgendwann mal eine vernünftige Regierung in Schleswig-Holstein wieder zustande kommen sollte, dann werden die alles tun, den Lübecker Flughafen unterstützen, dass dort Regionalflughafen entsteht, dass man von hier aus in die großen Flughäfen der Welt kommt und dass man den Anschluss hat. Also ich habe als Firma Euroimmun, Leiter und Gründer, den Vorteil gehabt, dass wir nicht von hier aus so schnell überall hingekommen sind. Und wir mussten deswegen alle Technologie, die bei uns entwickelt worden ist, das mussten wir selbst in die Hand nehmen. Und dadurch sind wir sehr stark geworden. Technologisch gibt es kaum so eine tolle Firma wie wir, weltweit bewundert. Und wenn wir sofort diese oder diese Funktion woanders ein hätten kaufen können, dann hätten wir uns nicht so gut entwickelt. Aber das ist eine Ausnahme. Die meisten Firmen, die müssen mehr Kontakt haben, nach dem Süden zum Beispiel.
Aber der Flughafen, er wird ja, Ihnen werden ja Steine in den Weg gelegt.
Ja.
Was passiert jetzt? Es gibt Naturschutzbedenken am Flughafen und Sie können Ihren Ausbau nicht weiter betreiben.
Im Augenblick hindert uns etwas. Wir haben 2012 ist in Lübeck mal ein Bürgerbegehren gelaufen und da haben sich zwei Drittel der Bevölkerung dafür ausgesprochen, dass der Flughafen erhalten bleibt. Und kurz darauf hat die Stadtverwaltung, die damals sozialdemokratisch geführt war, die hat alle Flächen um den Flughafen, ganz dicht an den Flughafen heran, zum Naturschutzgebiet erklärt und nach Brüssel gemeldet. Und jetzt, wenn wir die Landebahn um 350 Meter verlängern wollen, geht es nicht. Oder wenn wir parallel zur Landebahn einen Zubringer etablieren wollen, können wir ihn nicht weit genug weg von der Landebahn hinstellen, wie es nötig wäre. Und so sind wir dadurch stark limitiert in der Entwicklung dieses Flughafens. Und da, finde ich, müsste mal eine neue Regierung, die nicht grün dominiert wird, die müsste dort sich etablieren, die uns hilft. Der Ministerpräsident Günther, den habe ich mehrfach darauf angesprochen und immer wieder interveniert. Und der hat zwar gesagt, ja, er kümmert sich darum, aber 5 Jahre ist nichts passiert.
Jetzt haben Sie zuvor diesen typisch deutschen Erfindergeist angesprochen. Sie sind ja Erfinder, Sie haben uns durch Ihr Haus geführt heute schon und an allen Ecken finden sich Erfindungen von Ihnen, die Sie dann auch auf andere Lebensbereiche, die kommen vielleicht aus der Medizin, aber die werden dann für die Marmeladenproduktion angewandt. Also Sie sind der Inbegriff des erfolgreichen Erfinders von diesen Personen, von solchen Persönlichkeiten. Hat sich ja der Wohlstand in Deutschland genährt. Es gibt ja, ich habe im letzten Jahr viele Interviews mit Unternehmern geführt und da wurde immer wieder betont, bei einem Unternehmer, der sehr viel in den USA unterwegs ist, er hat gesagt, diesen Mittelstand, wie es ihn in Deutschland, Österreich, der Schweiz gibt, den gibt es weltweit in der Form nicht. Ja. Und dieser Mittelstand gerät ja jetzt immer mehr unter Druck und dieser Fleiß, der zu dem Wohlstand geführt hat, den sehen Sie jetzt auch gefährdet. Sie haben in einem Brief zur Bundestagswahl geschrieben, ich darf es zitieren, wir erleben heute einen durch die Herrschaft der Unfähigen hervorgerufenen Niedergang in Deutschland. Sie haben aber nicht nur diesen Brief geschrieben, Sie sind nicht nur bei der Kritik stehen geblieben, sondern Sie haben auch etwas getan, was für Aufsehen gesorgt hat. Sie haben nämlich der AfD gespendet, und zwar in einer Größenordnung, wie es die Partei, glaube ich, bis dahin noch nicht bekommen hat. Sie haben 1,5 Millionen Euro an die AfD gespendet. Warum haben Sie das getan?
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte Ihnen 5 Millionen Euro spenden sollen. Die AfD...
Die Frau Weidel sieht sich dieses Interview an.
Ja, ist gut. Ich werde, wenn man die politischen Verhältnisse sieht, weder von Rot, Grün oder Gelb inzwischen eine Unterstützung bekommen, schon mal für diese beiden Projekte. Was mir auch am Herzen liegt, ist natürlich unter anderem auch der Krieg in der Ukraine, der mit unausgebildeten Diplomaten dort von denen unterstützt wird. Die haben kein Mitleid mit diesen 1.000 Russen, die jeden Tag umgebracht werden und 1.000 Ukrainern, anstelle, dass sie diplomatisch die Sache klären. Da gab es verschiedene Ansätze, das kann man bei mir auch nachlesen. Das wäre der dritte Punkt, der mir besonders am Herzen liegt. Und ich sehe, dass keine der übrigen Parteien in Deutschland da etwas dagegen machen kann. Und deswegen will ich mein Lebenswerk retten und dafür sorgen, dass es weitergeht und meine Ziele sich erfüllen lassen. Da sehe ich die AfD als die einzige Partei, die mich da unterstützen kann. Aber ich bin auch der Meinung, auch ohne das hätte das diese Partei verdient, die von den anderen als undemokratisch hingestellt wird. Und die anderen sind aber alle undemokratisch. Und die demokratisch gewählten Leute von der AfD, das sind die Demokraten, die übrig bleiben, wenn man die anderen alle wegnimmt.
Dieses Vorgehen, weil Sie diese Scheindemokratie oder diesen Vorwurf, Antidemokrat zu sein, das erinnert mich ja dann auch wieder an das Vorgehen zum Beispiel bei Ihnen. In Lübeck gab es ja eine Befragung der Bürger, was die wollen, dass sie einen Flughafen wollen. Und trotzdem wird dann über die Hintertür immer wieder ein Weg gefunden, da einzugreifen. Das erleben wir bei den Wahlen. Da wird wie in Thüringen die stärkste Kraft einfach ausgegrenzt. Keiner will mit ihnen koalieren. Dann ist ja auch der Wählerentscheid nichts wert. Plötzlich schwenken dann die Medien um und die Tagesschau erklärt uns plötzlich, nein, das ist, die Demokratie bedeutet ja nicht, dass der Wahlgewinner eine Regierung bilden muss, sondern Demokratie bedeutet Mehrheiten finden und so. Also plötzlich wird das immer so umgedeutelt. Und
damit haben Sie recht, dass die Mehrheiten entstehen sollen. Aber wenn man die AfD so verleumdet und solchen unfairen Krieg gegen die AfD führt, dann wird man es eine Weile noch erreichen, dass sie nicht zum Zuge kommt. Mhm. Wenn man das mal sieht, was sie bei Korrektiv damals gemacht haben in Potsdam vor 2 Jahren, da haben sie irgendwie eine, die haben dort Sachen erzählt, die haben gelogen und das ist auch von Gerichten so bestätigt worden und die kriegen trotzdem recht. Und die haben gesagt, die haben Millionen auf die Straße gebracht, weil dort angeblich undemokratische Diskussionen stattgefunden hätten oder irgendwas nicht erlaubt ist. Stimmt ja aber alles gar nicht. Aber sie haben Millionen auf die Straße gebracht, dass sie gegen rechtsextrem demonstrieren. Und das machen sie gerade auch wieder. Da hacken die auf der AfD herum im Bundestag in einer Weise, dass man sich schämen muss, wenn der Herr Merz dort so heuchelt. Das sieht man richtig, was da geheuchelt wird. Da kann man sich nur schämen. Und wenn die alle, die Angst haben um ihren Einfluss, wenn die auf der, gegen die AfD sich so zur Wehr setzen, die besten Ideen hat, dann muss man, das kann man das nur verabschieden, hat mit Demokratie nichts zu tun. Die AfD, das sind die Demokratischen im Augenblick und die anderen, die, sagen wir mal, wenn einer in der Schule, der hat immer die Schwächeren verkloppt, das ist auch nicht der Sympathieträger. Und wenn die CDU auf der AfD so bösartig herumhackt oder auch die Grünen, wie damals Özdemir, die kamen frisch in den Bundestag und anstelle, dass man zu denen besonders nett ist, hat er sie degradiert. Und die Bundestagsleiterin da, die hatte dann auch nichts dagegen gesagt, dass man Leute so von oben herab behandelt, dass es steht einem anständigen Bundestagsabgeordneten nicht an, das steht niemandem an und die Kleinen und Schwachen zu verhauen, das ist ja extra mutig, was da der Merz macht oder die anderen.
Ja, also ich denke, auf Dauer geht sowas ja auch nicht gut, wenn Sie das Beispiel angesprochen haben mit der Schule. Irgendwann wird auch der kleine Unterdrückte eine Idee haben, wie er dem Großen eins auswischt und das Problem jetzt ist nur, dass uns die Zeit davonläuft, weil dieser Abriss Deutschlands mit Politikern, wir haben einige heute schon genannt, wir können da noch weitermachen mit Habeck, Baerbock und so weiter. Das geht ja in Windeseile und am Ende des Tages wird von dem Wohlstand, den sich Deutschland erarbeitet hat, aber auch von der Schönheit dieses Landes, der Landschaft, den Städten wird nicht mehr viel übrig bleiben, weil eine Sicherheitslage vorherrscht, wo man nicht mehr auf die Straße gehen kann, nicht mal mehr in den Park. Ja. Und das Geld auf dem Bankkonto wird abgeräumt, weil die Inflation steigt und unfähige Politiker das alles an die Wand fahren.
Oder also weil man keine Arbeit mehr hat.
Genau, weil man keine Arbeit mehr hat. Weil jetzt kommt ja die Arbeitslosigkeit, das wird ja nicht einmal mehr bestritten. Und deswegen muss man was tun und deswegen haben Sie sich engagiert. Würden Sie sich wünschen, dass auch andere Unternehmer Farbe bekennen, um diese Kriminalisierung der AfD zu beenden und vielleicht auch die AfD zu unterstützen, um da noch mehr Kraft auf die, noch mehr PS auf die Straße zu bringen?
Ich bin für die anderen nicht verantwortlich. Die müssen machen, was sie für richtig halten. Ich hoffe, dass die Bevölkerung merkt, wie sie von den etablierten Parteien belogen wird und wie sie doch der Bürokratie immer stärker ausgesetzt wird und dass jeder versucht, diese überbordende Bürokratie wieder loszuwerden.
Herr Stöcker, ich danke Ihnen vielmals für dieses offene Gespräch heute. Wir konnten viele Fragen beantworten. Wir werden sehen, was in 1,5 Wochen die Bundestagswahl tatsächlich bringt und vor allem, wie dann die Parteien mit einer sicherlich sehr erstarkten AfD umgehen werden. Und vielleicht ergibt sich ja dann noch einmal ein Folgeinterview, wo wir dann die Lage analysieren.
Ja, ist gut. Ich danke Ihnen herzlich.
Alles Gute. Und Ihnen danke ich auch, dass Sie dran geblieben sind. Wir haben einige spannende Themen heute aufgezeigt, die Sie genauso wie ich sicherlich noch nie gehört haben. Herr Professor Dr. Stöcker hat es gesagt, man muss etwas tun, wenn man eine Veränderung will. In diesem Sinne danke ich Ihnen wie immer, dass Sie uns auch unterstützen mit einer freiwilligen Spende. Sie wissen, wir sind 100% von unseren Zuschauern finanziert. Wir wollen keine Zwangsgebühren und wir sind froh darüber, weil nur deswegen können wir alternativ und unabhängig berichten. Für Sie und für die Wahrheit und die Freiheit in diesem Land.